manche bedienen sich an der Tulpe, manche bedienen sich an der Rose. Und für manche ist das Werkzeug Humor nicht der Fall, sondern für manche ist es Trauer, für manche ist es Familie, für manche ist es Spiritualität. Und manche nehmen sich halt ein bisschen von allem so raus. Und das ist doch völlig okay.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Lachen sei gesund, wird immer gesagt. Das hast du sicher auch schon gehört. Rund 300 Muskeln würden für ein herzhaftes Lachen angespannt. Lachen soll bei Herzinfarktpatienten den Blutdruck verringern. Es bringt Wohlbefinden, weil der Körper mit dem Lachen Glückshormone, diese Endorphine, produziert. Und parallel dazu wird auch das Stresshormon Adrenalin im Körper unterdrückt. Und das Immunsystem bildet Antikörper. Lachen scheint also gesundheitlich sehr sinnvoll zu sein. Aber ist es das auch in einer Krankheitssituation, so wie bei Krebs? Ist da Lachen angebracht? In dieser Folge frage ich meine Gäste dazu. Der erste ist Martin. Er hat Morbus Waldenström. Wie stehst du zu Humor?
Ich bin da eher in der Richtung Monty Python unterwegs. Tiefer englischer Humor.
Schwarzer Humor.
Ja. Meine Witze sind zeitweilig nicht ganz astrein, aber das wissen die Leute, die was mich kennen, das sind so Jokes, die was ich dann halt mache. Also es sind keine Witzeerzählungen, sondern so ein kleines Witzchen und ja. Das heißt, da schauen sie mich erst mal mit an, ist das jetzt ernst? Und dann sehe ich schon, wie mir grinsen auf Martin, nicht schon wieder, dass mich reingelegt.
Das heißt, hast du über den Krebs dann auch schon Witze gemacht?
Ja, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welche. Weil das waren irgendwelche ironisch gemeinten Sachen. Ja.
Das heißt, es macht auch nichts, wenn jemand anderer jetzt über Krebswitze macht.
Na, wenn du einen guten Krebswitz kennst, erzähl ihm.
Ich kenne keinen guten Krebswitz. Eigentlich kenne ich gar keine Krebswitze. Kennst du einen? Schreib es mir in die Kommentare oder per E-Mail. Was ich aber schon kenne, ist Situationskomik. Die habe ich damals bei meiner Knochenmetastase selbst angewandt. Meine rechte Schulter war ja ruhig gestellt, da sagte ich dann immer, das mache ich mit links. Oder als mir wegen der Chemo die Haare ausgefallen sind, sagte ich dann, naja, das Gute dran ist, ich spare mir den Friseur. Vielleicht sollte ich meinen nächsten Gast nach einem Krebswitz fragen. Auch ein Martin, er hatte aber Prostatakrebs. Kennst du irgendeinen Krebswitz?
Ein Krebswitz?
Ich finde das. Oder würdest du einen Krebswitz erzählen?
Also ich würde keinen erzählen. Ich finde es eigentlich geschmacklos, aber ich glaube, ich würde drüber lachen können. Es fällt mir jetzt keiner ein und wahrscheinlich traut sich momentan auch keiner mehr an zu erzählen. Aber ja, meine Witze haben halt oft was Geschmackloses und über, sage ich mal, sind dann besonders lustig, wenn sie irgendeine Linie überschreiten. Und ja, aber das ist schon eine sehr deftige Linie. Und über das Thema macht man keine Witz. Also ich würde niemals einen erzählen. Wenn mir wer einen erzählt, würde ich mir was denken dabei. Und wahrscheinlich trotzdem lachen. Wenn er gut ist.
Zum Thema Linien überschreiten, gibt es irgendwelche Begriffe oder Sager oder Sätze, die du gehört hast, die zu dir gesagt wurden, wo du sagst, das geht gar nicht für mich, die sind dir ungut aufgefallen?
Also diese klassischen Männersachen sind definitiv nicht gekommen.
So, der Indianer kennt keinen Schmerz. Oder welche meinst du?
Naja, also diese Anspielereien auf gestandener Mann und so weiter. Also das hat nie irgendwer in meiner Gegenwart gesagt oder weiß ich nicht, ob sie es ist doch Tom, keine Ahnung.
Wie hättest du darauf entgegnet, wenn das jemand gesagt hätte?
Ich glaube, ich war ziemlich sarkastisch geworden. Also ich hätte wahrscheinlich dann irgend sowas gesagt, wie wenn deine Erektion das Einzige ist, worüber du dich definierst, dann bist du eine arme Sau. So irgendwas in der Art. Aber da hätte es mich müssen wirklich treffen, was da immer gekommen war. Aber dann, ich würde so drauf reagieren.
wird wahrscheinlich die andere Person dann auch treffen.
Na schon, aber die würde vielleicht was denken dabei. Mhm. Wenn ich sowas sage, dann muss ich damit rechnen, dass ich was auslöse. Dann muss ich aber auch was einstecken können. Mhm. Aber ich habe das nie erlebt. Also das ist jetzt rein, das ist ein theoretisches Konstrukt.
Du gehst ja recht offen und auch, wie wir jetzt hören, humorvoll mit dem Thema um. War das auch schon vor der Diagnose so?
Nein, also dann, wie dann festgestanden ist, dass ich operieren gehe, da hat es dann schon irgendwann einmal den Breakdown gegeben, wo ich in der Kugel gestanden bin und einfach zum Blähen angefangen habe, weil Angst da ist. Ich kann die halt verdammt gut überspielen, auch mir selber gegenüber. Und ich habe so ein bisschen die Lebenseinstellung meiner Mutter geerbt. Uns kann nichts klagen. Meine Mutter ist ein 33er Baujahr. Die hat als Teenager einen Krieg erlebt. Dann hat sie in relativ kurzem Abstand im 80er Jahr mein Vater ist 80 verstorben, 2 Jahre später sehr jung, mein älterer Bruder. Die hat sich von nichts unterkriegen lassen und selber hat sie in demselben Alter wie ich war, also es war irgendwo so in der zweiten Hälfte 50er, Darmkrebsoperation gehabt, wo es auch, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ich meine, sie hat fröhlich ihren 90er gefeiert, letzten Dezember. Und ich habe gesagt, ich gerade nach der Mutter, sagen alle gerade nach der Mutter, dann werde ich das auch so machen wie sie. Und das hat mir schon geholfen. Ja. Ich habe das Genmaterial gehabt und einfach auch diese Einstellung belastet sich selber nicht so viel damit. Ja. Ja. Ich habe ja noch wirklich das Glück gehabt, dass der sehr abgegrenzt war, der Histobefund dann in Ordnung war, dass mir körperlich schlechter gegangen ist nach der Operation, als ich erwartet hätte, weil ich mir gedacht habe, das ist so, na, außer damit, und dann geht's schon. Es hat dann doch die Rekonvaleszenz ein bisschen länger gedauert, als ich das mir vorgestellt habe. Aber im Großen und Ganzen, ich habe keine Nachbehandlungen gehabt, ich habe keine Bestrahlungen gebraucht, keine Chemo. Ich habe Glück im Unglück gehabt. Und ich glaube, das ist sicher für, wie man grundsätzlich von der Psyche eingestellt ist. Also für mich hat es nie, egal worum es geht, das gibt es nicht, kein Vorwärtsschauen.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Ein sehr hoffnungsvoller Zugang. Es hat für Martin keinen Sinn, nicht nach vorne zu blicken. Das ist schön. Das mit der Reaktion von Martin auf negative Kommentare finde ich besonders interessant. Ich frage dazu auch meinen nächsten Gast, Stefan. Er hatte Hodenkrebs. Du hast von der Zuwendung und vom Rückhalt und vom Zuspruch auch des Umfelds gesprochen. War das nur durchwegs positiv oder gab es da auch irgendwelche negativen Kommentare?
Ich kann mich tatsächlich an keine negativen Kommentare erinnern. Wir haben auch schnell es hat eher so witzige Kommentare gegeben, aber die haben gewusst, dass ich das nehmen kann. Weiß nicht, irgendeine SMS kann ich mir erinnern, das ist ja hodenlose Frechheit. Aber also alle meine Freunde und Freundinnen haben mich da bestärkt. Vielleicht hat es die eine oder den anderen gegeben, die vielleicht nicht so gut gewusst hat, wie sie damit umgehen soll, aber das war nie irgendwie wirklich unangenehm. Ist ja auch total verständlich. Man hat ja nicht jeden Tag jemanden im engeren Umfeld, der irgendwie an Krebs erkrankt ist. Und da weiß man, die haben ja auch irgendwie austesten müssen, okay, wie geht's mir, was vertrage ich, kann man jetzt eben Witze machen und so weiter und so fort. Aber also auch die Eltern waren sehr unterstützend. Ich kann mir da tatsächlich überhaupt nicht erinnern an negative Kommentare.
Wie hast du dann solche Situationen aufgelockert, wenn dein Umfeld unsicher war?
Meistens mit Humor. Mhm. Also wie gesagt, oder einfach, ich habe ihnen zu verstehen gegeben im Gespräch, dass ich man muss jetzt nicht mich mit Samthandschuhen anfassen. Ich bin jetzt nicht existenziell völlig verunsichert. Natürlich habe ich meine Themen gehabt und wie ich schon ausgeführt habe, aber man kann ganz normal mit mir reden und ich bin immer noch der Stefan. Und genau, also einerseits direkt vielleicht manchmal angesprochen, hey, passt eh alles, du brauchst jetzt nicht irgendwie besonders vorsichtig sein. Aber meistens war dann nicht immer das notwendig, sondern eben einfach durch die Art, wie man miteinander spricht, signalisieren. Mach einfach so, wie wir immer miteinander waren, das passt voll und kannst auch Witze machen.
Auch Stefan versucht also, schwierige, holprige, vielleicht sogar angespannte Situationen in Gesprächen über Krebs mit einem humorvollen Umgang abzufedern und so vielleicht sogar zu entspannen. Mein nächster Gesprächspartner, Michael. Er hatte Prostatakrebs und er ist sogar überzeugt, Humor macht vieles leichter. Du bist ein sehr positiver Mensch. Ja. Wie stehst du zu Humor?
Ja, der ist wichtig. Also Humor ist wichtig.
Auch in Bezug auf die Krebserkrankung?
Auch in Bezug auf die Krebserkrankung. Und da entwickelt man so einen eigenen Humor, dann doch auch einen schwarzen Humor, das eine oder andere Mal, wo andere das nicht nachvollziehen können und sagen, hey, wie redest du jetzt? Und sage ich, ja, es ist halt so. Mhm. Punkt. Also Humor ist wichtig. Mhm. Ja. Der ist bei mir ja ein hoher Stellenwert. Also das hat so. Unsere Mutter hat uns das ein bisschen so mitgegeben. Also so das Leben halt einfach einmal wieder durch mit Lachen mal zu erhellen und da irgendwo was zu finden, wo es mal wieder lustig ist. Und ja, also Humor ist wichtig.
Was macht der Humor dann mit dir im Endeffekt?
Er macht es leichter. Er macht es einfach leichter. Und der Humor macht einfach, ja, in verschiedenen Lebenssituationen. Wenn man da über sich selbst doch lachen kann und sagt, ja, was war denn da wieder für Depp? Also diese Dinge, ja, also das macht es einfach leichter.
Michael erlebt diesen leichteren Umgang sogar beim Beckenbodentraining.
Ich habe doch das eine oder andere lustige Erlebnis dann dabei gehabt, weil es ist ja so, ja, bei Frauen nach Geburten ist es ganz gang und gäbe, dass sie Beckenbodentraining machen müssen. Also es hat mir eben danach meine Frau gesagt, ja, was ist eh nichts Neues. Also ja, aber ich habe als Mann habe ich kein Beckenbodentraining bis zu diesem Zeitpunkt gemacht. Und es waren dann auch lustige Geschichten. Auch im Sommer haben wir dann halt einmal im Garten Beckenbodentraining gemacht. Und es war echt lustig auch. Also auch so diesen Humor dabei nicht zu verlieren. Mhm. Also das ist schon irgendwie so ein Lebenselixier, dass der Humor und der positive Zugang dann ja, da trotz all dieser Thematiken halt nicht zu kurz gekommen ist.
Und die Nachbarn werden wahrscheinlich geschaut haben, was machen die da?
Nein, ich habe es ihnen so gut gesagt.
Ah, wirklich?
Nein, wir verstehen uns recht gut. Ja, also es passt recht gut. Ja.
Okay, vorhin hast du auch gesagt, dass du das Thema den Ball schon flach gehalten hast.
Ja, Nachbarn sind im Freundeskreis. Okay. Also wir haben ein Haus mit Familienanschluss, sage ich immer dazu. Mhm. Also wir sind da sehr eng verbunden. Mhm. Und das ist sind eben sehr gute Freunde von uns.
Ja. Das heißt, da wird auch über Krankheiten gesprochen?
Genau, wird auch über Krankheiten gesprochen.
Voll super. Ja. Mit dem Reden über Krankheiten kennt sich mein nächster Gast sehr gut aus, Carsten. Er ist Cancer Survivor, also Krebs-Langzeitüberlebender. Er hatte vor 14 Jahren Knochenkrebs, damals war er Anfang 20. Später sind dann auch noch Lungenmetastasen dazugekommen, auch die wurden behandelt und mittlerweile ist er seit 2 Jahren krebsfrei. Heute ist er Psychoonkologe und begleitet andere Krebspatienten im Zentrum für Strahlentherapie in Freiburg. Als Folge der Krebstherapie ist bei ihm ein Arm etwas kürzer. Er bezeichnet ihn selbst als T-Rex-Arm. Der Fleischfresser-Dinosaurier mit den kurzen Ärmchen. Ich habe Carsten vor 2 Wochen auf einer Psychoonkologie-Tagung in Würzburg getroffen, daher die Hintergrundgeräusche, die du gleich hören wirst. Über seinen humoristischen Umgang mit Krebs sagt er Folgendes.
Ich glaube, die ersten Jahre meiner Krebserkrankung, die wollte ich so einfach wie möglich für mich und mein soziales Umfeld machen. Ich habe diese Schwere nicht ertragen. Ich meine, mit oder Anfang 20 zu sein, Krebs zu haben, das ist weder für mich leicht noch für das Umfeld. Ne? Und ich habe das nicht ausgehalten. Oh, du Armer. Oh mein Gott. Hör mir auf mit oh mein Gott, sondern easy. Und dann habe ich natürlich ganz schnell schon, das schaffe ich, alles auf die leichte Schulter. Das war meine Strategie damals und die hat für eine Zeit super funktioniert. Und da war Humor Kompensation. Also das war wirklich, ich versuchte es dadurch, die Schwere wegzudrücken. Heutzutage habe ich gemerkt, hey, das ist ein fantastisches Werkzeug, um dorthin zu gucken, wo es weh tut. Und ich habe eben auch beim Vortrag gesagt, Humor nimmt nicht die Ernsthaftigkeit, sondern die Schwere. Und wenn diese Schwere Tür, ich arbeite in der Strahlentherapie, diese Betontür hat 14 Tonnen. Ja? Und wenn wir die mal als Schwere nehmen und wegschieben, dann ist dahinter ein Raum, den wir begehen können, gemeinsam, um zu gucken, was steckt hinter dieser Schwere. Und diese Tür wegschieben, das kann der Humor, glaube ich, schaffen. Und es geht nicht nur um Spaß, es geht um Humor. Das ist tiefer als Spaß.
Mhm. Glaubst du, kann das jeder?
Ich würde behaupten, wir haben einen riesigen Blumenstrauß an Ressourcen und Werkzeugen. Und manche bedienen sich an der Tulpe, manche bedienen sich an der Rose. Und für manche ist das Werkzeug Humor nicht der Fall, sondern für manche ist es Trauer, für manche ist es Familie, für manche ist es Spiritualität. Und manche nehmen sich halt ein bisschen von allem so raus. Und das ist doch völlig okay. Und für mich als Psycho-Onkologe geht es darum, da reinzugehen in diesen Raum der PatientInnen und zu schauen, welche Ressourcen sind da. Und manchmal und oft ist es Humor. Mitunter, natürlich nie alleine.
Ressourcen sind also vielfältig und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber es gibt offenbar Tendenzen. Humor könnte offenbar nützlich sein, um Anspannung zu lösen, um wieder Leichtigkeit zu spüren oder einfach, um nur für einen Moment aus der Rolle als Patient herauszutreten und sich wieder als Mensch zu fühlen. Von solch einem Vermenschlichen der Rolle erzählt auch mein nächster Gast, nur mit einer sehr interessanten Wendung. Wait for it. Er ist Arzt aus der Schweiz, auch ihn habe ich auf der Psycho-Onkologie-Tagung in Würzburg getroffen und er stellt sich gleich selbst vor.
Mein Name ist Fritz Schiefel, ich bin Leiter des psychosomatischen Dienstes am Universitätsspital Lausanne und eine der Dinge, die wir fördern oder die wir machen, das ist eine Penbank, das heißt eine Professional Experience Narrative Bank. Das heißt, es ist nicht wie eine Biobank, wo man Material, biologisches Material einsetzt, sondern es sind Geschichten, die Ärzte erzählen. Und das speichern wir und mit dem arbeiten wir. Und in diesen Geschichten ist es effektiv so, dass viele Ärzte sich eigentlich beschreiben als nicht diese heroischen Ärztebilder, diese Rettertypen oder diese ganz großen Humanisten, sondern eher als verletzliche Menschen, die sich sehr, ja, sehr auch affektiert sind, die sehr betroffen sind, was dem Patienten passiert, auch an sich selbst zweifeln und zum Teil auch selbstironisch sich darstellen. Also, dass sie sich zum Teil als auch ein bisschen als Losertypen sehen, die auch ein bisschen das humoristisch beschreiben, weil sie in vielen Situationen einfach manchmal überfordert sind. Und das ist die Klinik. Also Medizin kann man nicht machen, man kann nicht alles kontrollieren. Es gibt Fehler, es gibt Dinge, die nicht so geschehen, wie man will. Es gibt Unvorhersehbares, es gibt sehr viele klinische Situationen auch, wo man einfach basteln muss, weil man nicht weiß, was man macht. Und das wird zum Teil mit sehr viel Humor auch übertragen.
Wie kann ich mir das vorstellen, dass Ihre Ärzte, die da die Nachrichten einsenden, dann darüber damit umgehen versuchen?
Also ich denke, dass Stärke kann auch sein, seine Schwächen einzugestehen, seine Grenzen zu sehen und Hilfe zu holen, wenn man Hilfe nötig hat. Und das Bild des Arztes, der alles wissen muss, das ist auch ein Bild, das sehr gefördert wird durch die ganze Sozialisierung der Ärzte. Also die ganzen Examina vom ersten Moment an muss man bestehen. Man muss immer irgendwelche Fragen beantworten können im Studium, um überhaupt als Arzt sein zu erreichen. Und ich denke, dieses Bild zu dekonstruieren heißt nicht, dass man schwach wird. Im Gegenteil. Also wir sind ja alles Menschen und die sind fehlbar. Und ein bisschen ein realistisches Arztbild zu haben, ich glaube nicht, dass das den Patienten verunsichern würde. Also auch Ärzte, die zugestehen können, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht, aber ich werde mich erkundigen. Das sind im Prinzip sehr viele realere Bilder, die eigentlich sehr viel Vertrauen auch auslösen können.
Passend dazu, wie Ärzte mit Krebs umgehen, hier, was mir Jürgen erzählt hat. Er hatte Prostatakrebs und berichtet von einem Gespräch mit seinem Hausarzt, der zugleich sein Vertrauensarzt ist.
Ja, der ist halt ein bisschen rustikal mit seinen Ausdrücken. Wenn du dir dann das Morphium selbst einstellen kannst, dann weißt du, dass es nicht mehr lange geht. Solche Dinge, also das ist irgendwie lustig. Ja.
Aber es hat ja noch ein gutes Verhältnis an, das
ja,
ihr
ja.
habt.
Ja, super, ja.
Das ist schon ein sehr schwarzer Humor von Jürgens Arzt. Aber passt auch irgendwie zum Anfang dieser Folge, als Martin von seinen nicht ganz astreinen Witzen erzählt hat. Jeder hat ebenso seine eigene Form, humorvoll mit den schweren Dingen des Lebens umzugehen. Und ich merke, da ist vielleicht vorschnelles Werten oder gar Judgen gar nicht sinnvoll. Solange es nicht verletzend wird, wie der zweite Martin es so schön beschrieben hat. Bevor diese Folge aber zu Ende ist, möchte ich dir noch ein Status-Update einspielen, das ich von Christian bekommen habe. Du erinnerst dich vielleicht an das Gespräch mit ihm. Er hatte in seinem Leben bereits 3 verschiedene Krebsarten. Ich verlinke dir die Folge in den Shownotes. Anfang September hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, wie es ihm denn aktuell geht und was sich seit unserem Gespräch bei ihm getan hat.
Ja, ich habe dann die Reha 2024 genehmigt bekommen, ohne Probleme, und war dann von 31.07.24 bis 21.08.24, also 22 Tage, in Bad Datzmannsdorf im Rosalienhof. Ich kann das nur empfehlen. Ich hatte sehr viel Einzel- und Gruppentherapien, viele Trainingseinheiten, Nordic Walken, bekam gute Kondition. Im Ergometer habe ich dann 119% sogar Leistung geschafft. Und die Therapien waren unter anderem Krafttraining, Schwellstrom, Teilmassagen und der Wassertherapie, Beckenbodentraining, Kohlensäurebäder, Reflexzonenmassage, Physio, Einzeltherapie, Klangschalenmeditation. Ja, und einige Ernährungsvorträge etc. Ich war dann auch immer von Montag bis Freitag jeden Tag so eine Stunde bis eineinhalb Stunden in Gruppe Nordic Walken. Hab mein Rad mitgehabt, bin dann auch 65 Kilometer einmal gefahren an einem Tag. Sehr hügelig. Ja, E-Bike ist sehr zu empfehlen, wenn man das macht. Ich hatte keines mit. Ja, und ich mache weiterhin alle 3 Monate meine Kontrolle im AKH, in der HNO-Ambulanz. Und dieses Jahr am 9.4. hatte ich Kontrolle im AKH. Und am 16.4. eine Sonographie der Schilddrüse, die wurde mir empfohlen, weil die im Blutbefund die Schilddrüsenwerte etwas erhöht waren. Hatte dann am 26.5. eine Schilddrüse-Sintigraphie, die wurde mir empfohlen, und zwar in der nuklearmedizinischen Abteilung im AKH. Ja, und es wurde aber nichts Auffälliges gefunden, alles unauffällig, Gott sei Dank, so hat man wieder ein bisschen Angst gemacht. 25.6. war ich dann in der HNO-Kontrolle wieder. Und da war auch alles unauffällig, kein Hinweis auf Rezidiv. Ja, und die letzte Kontrolle habe ich jetzt am 4.8. gehabt und war auch sehr zufriedenstellend. Und 5.9. jetzt, vor kurzem habe ich gehabt die Endoskopie, da war alles unauffällig. Ja, und so mache ich weiterhin meine Kontrollen, meine Früherkennungen und hoffe, dass ich gesund bleibe. Mir geht's gut, nach wie vor, und ich hoffe, dass das so bleibt. Es ist alles für mich sehr, sehr zufriedenstellend.
Das freut mich auch sehr, und damit schließe ich diese sehr diverse Folge über die manchmal polarisierende Bewältigungsstrategie Humor im Umgang mit Krebs. Schreibe mir, was du dir mitnimmst aus dieser Folge. Entweder als Kommentar auf Social Media, Spotify oder Podigy, oder schreib mir gerne auch ein E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Wenn dir diese Folge über den Humor gefallen hat, du vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle lachen konntest oder dich sogar an lustige Situationen während deiner eigenen Krebserfahrung erinnert hast, gib dem Podcast bitte 5 Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst, und abonniere ihn natürlich. Das hilft anderen Menschen, ihn besser zu finden. Bis bald! Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.